Gehirn einfach erklärt. Der Podcast für alle mit Köpfchen.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Wachauer. Ich bin Moderatorin und...
Mein Name ist Manuela Macedonia und ich bin Neurowissenschaftlerin.
Du bist die Insiderin, was die Neurowissenschaften angeht. Ich bin die Outsiderin. Und Manuela, du bist ja eigentlich immer recht viel unterwegs, beruflich auch. Wo geht denn die nächste Reise eigentlich hin?
Die nächste Reise sollte nach Japan gehen, beruflich.
Sollte?
Sollte, ja. Ich habe ein Problem mit dem Flug. Der Flug wurde gestrichen, Geld wurde behalten. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ah, es wird schon was werden. Wir drücken alle Daumen, die wir haben, auf alle Fälle. Und Japanisch ist ja eine der wenigen Sprachen, die du nicht kannst, weil wir haben in der letzten Folge zum Beispiel darüber gesprochen, dass du Niederländisch mit dem Kind gesprochen hast. Du bist generell so ein Sprachentalent. Aber Japanisch noch nicht, oder?
Nein, also ich kann 10 Sätze.
Ja.
Also ich konnte 10 Sätze, bevor ich jetzt angefangen habe, vor 1,5 Monat. Und jetzt kann ich vielleicht
fließend
20 Sätze.
Okay. Ja, kannst du mal auf Japanisch was sagen?
Watashi wa Manuela des.
Hier ist Manuela Macedonia. Ich bin Neurowissenschaftlerin.
Mein Name ist Manuela.
Ja, und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie gut es für das Gehirn ist, Fremdsprachen zu lernen. Wie gut ist es jetzt im Erwachsenenalter, eine neue Sprache zu lernen?
Also zuerst mal muss ich sagen, ich mache es online, ja, in einer App,
ja.
Und ich kriege so viele Belohnungen und Gems.
Bist du da auf Bumble, oder?
Und Rankings, nein, auf Duolingo.
Ah, ups, Bumble ist eine Dating-App. Bumble ist eine Dating-App.
Ach so. Okay,
die heißt aber, die heißt ähnlich irgendwie, diese Sprachen-App. Also wie heißt die App? Duolingo?
Das nennen wir freudsches Versprechen.
Ne? Duolingo, oder wo bist du, Manuela?
Ja, aber ich kann die App nicht wirklich empfehlen, weil das teilweise so seicht ist und du kommst nicht voran. Also es sind immer die gleichen Wörter. Es geht so dahin, Wochen um Wochen.
Ja.
Tut mir auch leicht,
immer
die höchsten Auszeichnungen zu gewinnen. Aber es ist mir immer noch nicht klar, wie diese Auszeichnungen vergeben werden.
Also
manchmal tue ich viel und ich kriege wenig und manchmal tue ich nichts und ich kriege viel. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht Bumble gemeint. Ich weiß jetzt, wie das heißt. Bubble.
Okay.
Bubble, glaube ich. Da habe ich mal Niederländisch gelernt mit dieser App und habe die auch quasi ausgespielt. Aber... Ja, also, ich glaube, sie ist ja ähnlich wie Duolingo. Es sind einfach so Vokabel.
Genau.
Und ja, so wirklich fordern ist das nicht. Also ich habe da nochmal 1:1 mit einer echten Niederländerin quasi immer so quasi Videocall gemacht und mit ihr gesprochen. Das hat sich viel mehr gebracht.
Ja, sicher. Ich werde mich auch, sobald ich jetzt diese letzte Publikation dann abgestoßen habe, werde ich mich auch seriös damit auseinandersetzen.
Ja.
Aber wir haben gesagt, das Gehirn verändert sich.
Profitiert,
verändert sich ins Positive durch das Erlernen einer Zweitsprache, auch im Erwachsenenalter. Man weiß ja, das Gehirn ist plastisch. Was heißt plastisch? Dass es sich verändern kann aufgrund dessen, was ich tue. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt etwas Neues lerne, verändern sich die Verbindungen unter den Neuronen. Es verändert sich auch die Hardware im Allgemeinen. Ja, die Fasertrakte werden ummantelt. Das heißt, also das Innere des Gehirns wird auch stärker.
Mhm.
Ja, und eine neue Sprache zu lernen hat auch kognitive Vorteile, sagt man dazu.
Das heißt?
Kognitive Vorteile heißt es, dass man ein besseres Arbeitsgedächtnis hat.
Okay.
Haben wir schon vom Arbeitsgedächtnis gesprochen?
Sicher schon einmal, aber du kannst das sicher noch einmal erklären.
Also das Arbeitsgedächtnis ist jenes Gedächtnis, das uns hilft, Informationen im Kopf zu behalten, während wir entweder was anderes machen oder während wir planen, das nächste zu machen oder während wir das nächste schon hören.
Okay.
Ja, also zum Beispiel in unserem Fall, Ne? Hörst du mir zu? Du behältst das im Kopf, was ich gerade gesagt habe, aber du hast schon vielleicht die nächste Frage im Hinterkopf. Mhm. Aber du musst ein gutes Arbeitsgedächtnis haben, sonst würdest du vergessen, was ich gerade gesagt habe.
Ja, genau.
Genau.
Okay.
Also Arbeitsgedächtnis ist sehr wichtig und verbessert sich eben durch Sprachenlernen. Mhm. Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität.
Was ist die kognitive Flexibilität?
Das ist die Fähigkeit, schnell Programm zu wechseln, umzusteigen, einen Gedankengang zu folgen, aber auch, wenn was anderes daherkommt, sich auch darauf einzustellen. Also zum Beispiel ältere Menschen, mit denen man diskutiert,
ja,
fixieren oft auf ihre Meinung, hören gar nicht zu, was man ihnen sagt und wiederholen wieder ihre Meinung. Ja, ist mir, nicht nur alte Menschen, ja, aber es gibt Menschen tatsächlich, die kognitiv nicht flexibel sind oder nicht mehr flexibel. Also ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen und sie hat mir immer wieder ihr Thema gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber was ich dir gerade sage, hör mal zu, ja, da hat sie echt Schwierigkeiten gehabt.
Aber das ist nicht Multitasking, das ist nicht die Multitasking-Fähigkeit.
Die kognitive Flexibilität ist nicht Multitasking, nein.
Okay, weil Multitasking wäre, Dinge gleichzeitig zu tun.
Richtig, Dinge gleichzeitig zu tun, wie zum Beispiel das Autofahren. Ja. Mhm. Ja, aber eigentlich wollten wir von einer Studie sprechen.
Ja, genau, ich wollte dich gerade fragen, warum weißt du diese Dinge? Weil es eine Studie dazu gibt.
Ja, sagen wir so, diese Dinge sind mein Alltagsbrot.
Ja.
Zwar nicht im Erwachsenenalter, weil meine Probanden junge Erwachsene sind, zwischen 18 und 25, ja, aber es ist für mich überhaupt interessant, weil das sind so Nebenbereiche, die mir immer wieder unterkommen. Mhm. Nein, letztes Jahr ist eine Studie erschienen, die eigentlich ein Übersichtsartikel. Und die haben eine gewisse Anzahl von Studien, ich glaube 80, hergenommen zu Erwachsenen, die eben eine zweite Sprache lernen und oft auch im Ausland die Sprache lernen, also die sozusagen in einer kulturellen Umgebung eine volle Immersion haben.
Das heißt, wenn du jetzt nach Japan gehen würdest, so zum Beispiel.
Ja, genau. Mhm. Wenn ich jetzt 4 Monate in Japan wäre, dann bin ich für so eine Studie geeignet.
Ja.
Und die haben geschaut, was diese eher intensive Auseinandersetzung mit dem Gehirn macht. Und zwar durch bildgebende Verfahren. Mhm. Haben wir schon davon gesprochen?
Ja, aber du kannst genau es sicher sind? Noch einmal erklären.
So, ich möchte sagen, was bildgebende Verfahren sind. Das war sozusagen eine verdeckte Frage, eine Fangfrage für dich.
Du kannst es viel besser als ich.
Okay, du bist die Outsiderin. Gut, dann beantworte ich das. Beantworte ich meine eigene Frage.
Ja, bitte.
Also bildgebende Verfahren sind Verfahren, die in das lebende und arbeitende Gehirn schauen können. Und die drei wichtigsten sind funktionelle Magnetresonanztomographie, das heißt, das sind diese bunten Bilder, die man manchmal sieht, wo das Verfahren in der Lage ist, Aktivität in der einen oder der anderen Region zu finden. Ja? Also funktionelle Magnetresonanztomographie. Man sieht, wo das sauerstoffangereicherte Blut am meisten konzentriert ist und dort finden eben gewisse Denkprozesse oder kognitive Prozesse statt. Denken, lernen, sehen, lesen oder ja. Ein anderes Verfahren, das da angewendet wurde, ist Magnetenzephalographie. Das ist ein Mischverfahren zwischen Magnetresonanztomographie und Elektroenzephalographie. Also Elektroenzephalographie, das kennen sicher sehr viele. Das ist jene Methode, die Ströme auf der Gehirnoberfläche ableitet, mittels Elektroden. Ja, Elektrodenkappen sieht man immer, also mit ganz vielen Drähten, die von dort weggehen. Und ja, und die andere Methode, die sie verwendet haben, ist auch DTI, also das ist diese Fasertraktographie, von der wir auch schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, die herausfindet, wie die Fasertrakte im Gehirn verlaufen. Ja, und diese 80 Studien, die zusammengefasst wurden, wurden nach gewissen Prinzipien dann sozusagen zusammengefasst. Ja.
Ja.
Und die Personen, die die Studie gemacht haben, wollten sehen die Auswirkungen und wie dieses Lernen sich auf die Hardware, also auf das Gehirn auswirkt.
Und wie?
Und die zentralen Findings, also Befunde, kann man dazu sagen, waren, dass Erwachsene, die eine Fremdsprache lernen, strukturelle und funktionelle Gehirnveränderungen haben.
Was also sind strukturelle und funktionale?
Betreffen die Struktur, das heißt, also gewisse Regionen werden dichter und also das heißt, es kommt, also die Dichte der Region, zum Beispiel nehmen wir die Sprachregion, die ist oberhalb, ist praktisch, wo die Schläfe ist.
Ja, genau.
Also die Sprachregion, wenn wir jetzt eine Fremdsprache lernen, haben wir eine Verdichtung des Gewebes, denn es werden neue Zellen produziert und diese Zellen siedeln sich dort an, wo schon bestehende Netzwerke sind, verstärken die Netzwerke und verdichten sie auch.
Okay.
Und dadurch wird die Funktion dieser Region auch verbessert, verstärkt. Mhm. Ja? Mhm. Und man spricht dann eben von struktureller Veränderung, aber es gibt kaum eine strukturelle Veränderung, die auch nicht eine Veränderung in der Funktion des Gehirns hat.
Okay.
Ja, wenn mehr Zellen da sind, die die alten Netzwerke verstärken, dann ist auch tatsächlich mehr Können in diesem Netzwerk enthalten. Meine ehemalige Bürokollegin in Leipzig hat auch so eine Untersuchung gemacht, wo sie gemessen hat, vor dem Vokabellernen und nach dem Vokabellernen.
Und? Also nur bei einfach Lernen?
Nein, es waren ein paar Wochen, wo die Probanden französische Vokabeln gelernt haben.
Okay.
Aber es war nicht sehr lang. Mhm. Ja? Und sie hat diese Dichte der Rinde in den Sprachregionen gemessen, vor dem Lernexperiment und danach. Und tatsächlich, laut Hypothesen, aber das hatte sie sich vorgestellt, dass so wird, ist die Dichte der Sprachregion gestiegen. Also es sind mehr Neuronen hingekommen, sie haben sich vernetzt. Und dadurch auch konnte man sagen, ja, die Leute haben gelernt, ja, das Lernen, das abrufen können, geht einher mit einer Gehirnveränderung.
Okay.
Also mit der Verdichtung dieser Region.
Also mit der strukturellen Gehirnveränderung.
Genau.
Okay, ja, spannend.
Und was die auch, spezifisch, ja, die Veränderung war, dass die Sprachregionen, also Sprache sprechen und Sprache verstehen, also Sprache sprechen ist die Schläfe, Sprache verstehen ist oberhalb vom Ohr, dass die Verbindungen in der Tiefe des Gehirns, also diese Fasern, ja, dass die dicker geworden waren und dichter.
Okay, ja.
Das heißt, es gibt auch eine Umstrukturierung der weißen Substanz, ja, weil auf der Oberfläche des Gehirns haben wir die grauen Zellen und das ist die graue Substanz. Mhm. Und im Inneren haben wir Gliazellen und diese Fasern, die von A nach B verlaufen. Und diese Einbettung in diesen Gliazellen hat eine andere Farbe, auch wenn man ein Gehirnpräparat anschaut.
Ist es wirklich so, dass
das Gehirn ist weißlich.
Okay.
Ja? Und deswegen spricht man von weißer Substanz. Und tatsächlich war auch eine Umstrukturierung in der weißen Substanz.
Okay, ja, das heißt, es gibt ja wirklich diese Veränderungen im Gehirn. Und du hast vorher schon diese kognitiven Ergebnisse eigentlich angesprochen, dass
Arbeitsgedächtnis?
Auch diese Flexibilität, kognitive Flexibilität hast du angesprochen.
Ja. Ja, und in diesem Fall war es interessant, dass Regionen, die auch diese kognitive Flexibilität steuern,
ja.
Und aber auch die kognitive Kontrolle. Ja. Die kognitive Kontrolle ist die Fähigkeit, das, was für das, was wir gerade tun,
ja,
nicht relevant ist, zu unterdrücken.
Mhm.
Also Beispiel, ich spreche jetzt mit dir Deutsch.
Ja.
Ich habe mehrere Sprachen auf Lager.
Ja.
Wenn ich weiß, ich will kommunizieren, sind alle Sprachen verfügbar, mehr oder weniger.
Mhm.
Aber wenn ich Deutsch sprechen will, muss ich alle anderen Sprachen unterdrücken und nur Deutsch zulassen. Und wenn ich eine gute kognitive Kontrolle habe,
ja,
da kann ich gut die anderen Sprachen unterdrücken,
ja,
und Deutsch sprechen oder switchen zum Beispiel. Ja? Deutsch, Italienisch, Deutsch,
ja,
Englisch,
ja,
oder so.
Ja, apropos switchen, ich moderiere jetzt einen Redewettbewerb, Sachs Multi, wo in dem Schülerinnen und Schüler hin und her switchen zwischen den Sprachen.
Ah ja, ja, ich weiß schon.
Das,
ja,
ist,
das hast du auch schon gemacht, oder?
Ja, das habe ich schon gemacht, aber das ist jetzt Anfang März, das ist so spannend und faszinierend zu sehen. Das muss gar nicht die Muttersprache sein und Deutsch, sondern kann wirklich auch so eine erlernte Fremdsprache sein.
Richtig.
Und
richtig,
die zack, 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 Deutsch, Englisch,
ja,
Deutsch, Französisch, Deutsch,
ja,
Kroatisch, alles Mögliche ist da dabei.
Ja.
Ja.
Und je mehrsprachiger ein Mensch ist,
mhm,
umso besser wird natürlich auch sein Hirnhardware.
Das ist, ja.
Ich bin überhaupt nicht dafür, dass man sagt, ja, wozu braucht man Latein? Ja, wozu? Naja.
Aber Latein ist so der Grundstock für so viele Sprachen, oder?
Für so viele Sprachen. Aber es geht nicht darum, dass man Latein kaum braucht, auch nicht mehr fürs Studium, weil früher haben sehr viele Studienrichtungen Latein als Pflichtfach gehabt.
Ja,
ne?
Es ist noch Medizin und ich glaube Jus, wo man das kleine Latinum,
genau,
braucht, ja.
Aber das kleine Latinum, früher war es das große Latinum.
Ja.
Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass all das, was ich lerne, eine Übung ist für mein Gehirn, damit das Gehirn in seiner Struktur und in seinen Funktionen besser wird.
Mhm.
Baue ich immer mehr am Lernprogramm ab, habe ich dann ein Schrottgehirn.
Ja.
Das heißt, wenn das Kind nicht mehr ausreichend sein Gehirn einsetzt oder für Dinge, die das Gehirn nicht anstrengen.
Ja.
Ja, weil man sagt, ja, die Kinder lernen andere Dinge, es muss nicht Latein sein. Ja, aber diese anstrengenden Sprachen prägen das Gehirn auf eine Art und Weise, die,
ja,
dem Kind gut tut. Und ob das Kind jetzt eine Stunde Latein oder eine Stunde Videospiele spielt, ja, das im Endeffekt summiert sich das am Ende der Kindheit und Jugend. Und ich kann ein super Gehirn haben oder ich kann ein Gehirn haben, das nicht so leistungsfähig ist. Da muss man sich nachher nicht wundern, dass auch die restliche Laufbahn nicht so gut wird.
Ja, suboptimal, ja, verläuft.
Suboptimal, genau, ist das richtige Wort, ja.
Ja.
Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion in der Politik lächerlich. Ich bin stark für Mehrsprachigkeit im Kindergarten, in der Schule.
Ja.
Und Latein hat noch nie wen umgebracht.
Ja.
Und es ist halt ein Fach mehr. Mein Gott, na, er hat uns nicht umgebracht. Und jene Menschen, die wirklich eine Ahnung haben davon, wie das Gehirn funktioniert, würden niemals sagen, ja, dann tun wir einfach auch dieses anstrengende Fach weg.
Mhm.
Weil je anstrengender das ist, umso besser ist es für das Gehirn.
Mhm.
Und es geht nicht darum, dass man eine Note hat am Ende des Semesters oder des Schuljahres, sondern es geht darum, dass das Gehirn positiv sich entwickelt hat für,
ja,
andere Aufgaben.
Ja.
So, ich muss auch sagen, ja, so, da gerate ich in Rage. Und
du kannst die Petition
Rede
unterschreiben.
Habe ich unterschrieben.
Ach so, hast du schon unterschrieben.
Schon.
Okay. Du kannst dir dann Sachs Multi anschauen auf ORF On, wenn ich das moderiere. Also diese Schüler und Schülerinnen sind wirklich, wirklich,
ja,
wirklich toll.
Mache ich sehr gerne, ja.
Also
ich denke, je mehr Sprachen das Kind oder der junge Mensch lernt, umso besser ist einfach,
ja,
er baut an einem Rolls-Royce oder an einem Ferrari, sagen wir so, Rolls-Royce,
ja,
gefällt den wenigsten, aber ein Ferrari vielleicht oder ein Porsche. Oder,
ja.
Und sonst fährt man immer mit einem Fiat Panda durch die Gegend. Ja.
Im Urlaub ist der ganz okay, der Fiat Panda. So, ja, du hast ja gesagt, welche Auswirkungen das hat, wenn man eine Sprache lernt, eine Fremdsprache lernt, auch im höheren Alter. Und wie gut das ist, wie sehr das Gehirn davon profitiert.
Richtig. Vielleicht noch wichtig, was in dieser Studie rausgekommen ist, war, dass jene Menschen, die eben diese Aufgaben ernst genommen haben, weil es gibt natürlich in jeder Studie die, die mehr oder weniger lernen. Ja. Also jene, die das ernst genommen haben, sind auch besser kulturell sind anpassungsfähiger, also kulturell gesehen geworden. Ja? Und zwar, das ist eben auch kognitive Flexibilität im Endeffekt.
Ah, okay,
ich fahre nach Griechenland, ich habe was gelernt, ich habe gelernt,
nicht nur
wie die Leute
gegessen,
sprechen.
Ja.
Genau, nicht nur Tzatziki
und Uso
gegessen,
getrunken.
Uso.
Ja.
Genau. Sondern ich spreche die Sprache, ich kann auch die Menschen besser verstehen in ihrer Mentalität und ich kann mich auch besser anpassen. Ja? Das hat auch noch nie wem geschadet.
Also, ja, natürlich. Gibt's da auch, also natürlich gibt es da auch Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Kann man vorstellen, wie intensiv ich die Sprache lerne? Was spielt da noch? Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle?
Naja, die Lernmethode, weil ich habe ein ganzes Leben auch an Lernmethoden gearbeitet bis jetzt. Und es gibt Lernmethoden, die es 100 Jahre gibt, die werden immer noch angewendet und immer noch quält man die Lernenden damit. Und andere, die nachweislich besser sind, aber die werden nicht angewendet. Ja? Und wenn jemand das Glück hat, die zweite Möglichkeit zu erwischen, dann lernt die Person vielleicht mit mehr Spaß, mehr Motivation und das natürlich unterstützt auch das Lernen.
Ja.
Und natürlich gibt es auch Menschen, die schon mehrere Sprachen können, dann tun sie sich leicht. Ja, sie tun sich dann leicht, eine andere Sprache zu lernen. Und weil sie schon wissen, dass in anderen Sprachen die Grammatik ganz anders sein kann oder sie assoziieren besser. Ja, darüber schreibe ich gerade auch in einem Fachartikel. Also diese Fähigkeit, Ähnlichkeiten zu erkennen in mehreren Sprachen. Vielleicht Ähnlichkeit, wie ein Wort geschrieben ist, aber es wird ein bisschen anders ausgesprochen. Oder Aussprache ist ähnlich, Schriftweise ist verschieden, aber trotzdem diese Fähigkeit, Assoziationen zu finden. Und das ist natürlich unterschiedlich und es hat auch mit einem Vorwissen zu tun. Ja, also ich habe in meiner Kindheit habe ich Französisch als Zweitsprache gehabt.
Ja.
Und den franko-provenzalischen Dialekt. Da hast du schon mal eine Basis über zwei romanische Sprachen.
Ja.
Und dann assoziierst du auch leichter andere Sprachen. Ja. Also wenn du gewohnt bist zu switchen, zu assoziieren und so, das ist ein Faktor, der sicher auch diesen Lernprozess stark beeinflusst.
Ja, okay. Das heißt, wir sagen, eine Zweitsprache zu lernen ist pädagogisch wertvoll, hilft im Urlaub auf alle Fälle und hat auch wirklich gute Effekte auf das Gehirn.
Im Erwachsenenalter.
Im Erwachsenenalter.
Nicht nur in der Kindheit.
Nicht nur in der Kindheit.
Hat dieser Übersichtsartikel hervorgebracht.
Ja, genau. Kannst du jetzt irgendwie abmoderieren auf Japanisch?
ich kann auf Wiedersehen sagen.
Ja, bitte.
Mata hasta.
Und danke fürs Zuhören.
Fürs Zuhören weiß ich nicht.
Nein, es passt schon.
Arigato, arigato heißt danke.
Okay, wunderbar.
Kudasai heißt bitte.
Wie?
Kudasai.
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 Kudasai. Okay, ja, wunderbar.
Also ich muss auch ständig, ich stehe auch ständig unter Prüfung bei dir, gell?
Natürlich. Du musst gefordert werden.
Sagen.
Entschuldigung. Sonst
ich
profitiert
nicht sagen,
dein Gehirn
ich
nicht.
Ich werde gleich geprüft.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Podcast-Folge zum Zweitsprachenerwerb im Erwachsenenalter.
Und seine Folgen auf die Gehirnstruktur und Funktion.
Wenn du das sagst, Dankeschön fürs Zuhören.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.